Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Freitag, der 12. Dezember 2025. Willkommen zur 90. Ausgabe der Foreign Times. Joachim Krause, ich grüße dich.
Ja, grüß dich, Marco.
Joachim, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin emeritierter Professor für Politikwissenschaft, habe mich immer mit Sicherheitspolitik und internationalen Fragen befasst, habe das Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel gegründet und bin jetzt ein bisschen raus aus dem hektischen Leben, aber bin immer noch aktiv in der Beobachtung und Kommentierung der aktuellen Ereignisse.
Und hast Zeit für Podcasts, wo ich sehr dankbar bin?
Ja, gelegentlich mal, ja.
Wir kommen, glaube ich, heute nicht ganz drum herum, ja, über die nationale Sicherheitsstrategie der USA zu reden. Ich sag's mal vorab, eigentlich wollten wir grundsätzlich über die Unterstützung der Europäer für die Ukraine reden. Jetzt ist das dazwischen gekrätscht und es gab ja auch noch ein paar Pirouetten dabei. Sicherheitsstrategie der USA hat für sehr viel Aufregung gesorgt. Es wurde einfach so veröffentlicht auf der Website. Mittlerweile weiß man, dass es auch eine ausführlichere Version gibt, die nicht veröffentlicht wurde. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, die USA kämpfen mehr mit Europa als mit den Ländern, die sie vorher als kompetitiv wahrgenommen haben unter Trump II. Was heißt denn das für uns Europäer? Also was können wir daraus lesen?
Ja, das kann man so sehen, aber es gibt auch eine andere Sichtweise. Ich habe das heute per Focus Online mal ausgeführt. Mich hat diese Sicherheitsstrategie nicht überrascht, weil ich habe mich schon Anfang des Jahres sehr intensiv mit den ideologischen Hintergründen oder den ideologischen Überbau der Trump-Administration befasst. Und da sieht man sehr genau, dass das Hauptargument oder das Hauptstoß dieser politischen Richtung ist eigentlich, ich würde mal sagen, die Zukunft der westlichen Zivilisation. Da geht es eigentlich darum, wie das Elon Musk mal bei der Amtsanführung von Trump ausgedrückt hat, wo er sagte, jetzt ist der Moment gekommen, wo die westliche Zivilisation gesichert ist. Das heißt, das ideologische Grundmuster der Trump-Administration, und das gilt besonders für den Vize von Trump, aber auch viele seiner engeren Mitarbeiter, seines Umfeldes, ist eigentlich das, dass man die westlichen Gesellschaften, ob das nun USA oder Europa sind, dass man diese als in einem tiefen Prozess der Dekadenz sieht, also sozusagen den Untergang des Abendlandes voraussieht und dass es darauf ankommt, dass die westlichen Gesellschaften sich im Sinne einer, man nennt das neoreaktionären, libertären Ideologie neu orientieren. Das ist sozusagen ja auch die grundlegende Botschaft von Trump II in seiner zweiten Amtszeit, die ja völlig anders ist als seine erste Amtszeit, weil im Gegensatz zu seiner ersten Amtszeit hat er inzwischen die Republikanische Partei ziemlich auf diese Ideologie getrimmt. Er hat seine MAGA-Bewegung, Make America Great Again-Bewegung, die alles mitmacht, was er bisher getan hat, obwohl da gibt es auch schon jetzt inzwischen leicht Absatzbewegungen, aber die einfach dem zustimmen und die hinter dieser Ideologie stehen. Und die Ideologie heißt im Grunde genommen, Demokratien haben sich sozusagen überlebt. Es kommt darauf an, die Kreativität, Innovationsfreudigkeit und Stärke westlicher Demokratien wiederherzustellen, indem man die Demokratie überspringt und wieder so eine Art von Monarchie einführt und vor allen Dingen dereguliert, den Staat runterschneidet, ganz klein macht und allerdings außenpolitisch eben sich sehr stark aufstellt. Das ist sozusagen der Kern dieser Ideologie und von daher hat es mich überhaupt nicht gewundert, dass das jetzt mal auch in einer nationalen Sicherheitsstrategie auftaucht. Es ist nur schade in der Politik, dass sowas nicht wahrgenommen wird. Die Politik geht immer davon aus, dass man irgendwie eine Verhandlung macht oder dass man irgendwie miteinander diskutiert, dass man mit den Amerikanern diese oder jene gemeinsame Haltung hat. Aber das tiefe ideologische Fundament dieser Politik hat bisher noch niemand hier in Deutschland in der Politik interessiert, außer so ein paar verrückten Leuten wie mich, die sich damit beschäftigen. Und das schlägt uns jetzt sozusagen voll ins Gesicht. Und es ist eben nicht nur, dass hier einer die transatlantische Gemeinschaft aufkündigt oder die Wertegemeinschaft aufkündigt, sondern es ist sozusagen auch für uns ein Weckruf, uns auch mal mit dieser Frage auseinanderzusetzen, denn wir haben große Probleme in unserer Zivilisation. Das kann man nicht übersehen. Allerdings befürchte ich, dass weder Trump noch Rechtspopulisten bei uns irgendeine Antwort finden, wie diese Probleme gelöst werden können.
Würde ich zustimmen, es gibt Probleme, aber die Lösungen, die uns da jetzt präsentiert werden, ist ja quasi ein Zivilisationsbruch.
Ja, das,
also,
ja.
Da weiß ich nicht, ob das dann gleich das ist, was getan werden muss, aber es wird im Grunde, also steht da im Grunde, dass uns das abverlangt wird seitens der USA, ne?
Ja, das geht ja sogar so weit, dass einige Staaten wie Italien, Ungarn, Österreich als sozusagen Anknüpfungspunkte gesehen werden, um in Europa eine, ja, die Machtübernahme durch Rechtspopulisten zu ermöglichen. Und ich finde, das ist natürlich eine ziemliche Unverschämtheit. Allerdings muss man auch sagen, es waren auch westeuropäische Politiker, die im Jahre 2024 die Amerikaner dazu aufgefordert haben, nicht Trump zu wählen, sondern die demokratische Kandidatin. Also ich sag mal so, ein gewisses Maß an gegenseitiger Einmischung ist ja durchaus vertretbar. Aber in dieser Phase, in der wir uns im Augenblick befinden, ich sage jetzt gerade mal Ukraine-Prozess, Bedrohung durch Russlands, ist das natürlich außerordentlich besorgniserregend und verunsichernd, was dort aus Washington kommt und was in dieser nationalen Sicherheitsstrategie steht. Nur, wie gesagt, ich verstehe nicht die Aufregung darüber, dass es hier etwas völlig Neues sein soll. Es war abzusehen, aber es hat sich mal wieder keiner für diejenigen interessiert, die darauf hingewiesen haben, dass hier eine Administration ist, die zutiefst ideologisch vorgeht, und zwar in eine Ideologie, die kann man als rechtspopulistisch bezeichnen oder als eine neolibertäre, neoreaktionäre Ideologie, und die im Grunde genommen unsere Art von Demokratie ablehnt.
Das liegt aber auch daran, dass wir schwach sind, ne? Vielleicht mal so ganz platt gefragt. Also ich glaube, die Trump hat einen sehr guten Sinn dafür, wer stark ist und wer schwach ist. Und bei uns riecht er Schwäche und die will er nutzen.
Das ist richtig. Er riecht Schwäche. Ob sein Geruchssinn jetzt täuscht oder richtig ist, das ist noch eine andere Frage. Aber natürlich sind auch die europäischen Politiker alle in einer Schwächephase. Also die Beliebtheitswerte von Macron liegen bei 9% in Frankreich, die von Trump bei 45% oder 40%. Das ist noch ein Unterschied. Und auch Herr Merz ist nicht gerade der beliebteste Politiker bei uns, oder auch Herr Stahmer hat einen ziemlichen Absturz erlebt. Das sind natürlich alle Schwächephasen. Und die größte Schwäche Europas ist halt ja die Vielfalt von Staaten mit unterschiedlichen Interessen, dass nicht alles immer so einheitlich geht und dass es auch sehr schwer ist, in Europa unter den Regierungen Einheitlichkeit in vielen, vielen Dingen herzustellen. Da hat er durchaus recht, nur wir Europäer haben eigentlich ein ganz erhebliches Stärkepotenzial. Wenn wir das ausnutzen würden, würden wir ganz anders dastehen, aber wir sind im Augenblick nicht dazu in der Lage, und deswegen riecht er die Schwäche von uns. Und nur andererseits, es ist ein tiefes ideologisches Problem, und das sieht eben auch viele Verbündete in Europa. Und da hat er recht. Da muss ich mir nicht nur Frau Weidel anschauen und viele Rechtspopulisten, die ja durchaus ähnliche ideologische Vorstellungen haben wie Herr Trump. Deswegen, wie gesagt, wir müssen uns intensiver mit diesen ganzen strategischen Problemen und Herausforderungen auseinandersetzen. Wir müssen kreativ sein. Das sind wir im Augenblick überhaupt nicht. Und wir müssen uns auch mit der Frage auseinandersetzen, können wir es uns leisten, die Ukraine alleine zu unterstützen? Hat das Aussicht auf Erfolg?
Ja, wir müssen sie ja vielleicht alleine unterstützen, ne? Also die USA verkaufen ja jetzt bestenfalls noch Waffen an die NATO, wo bei mir schon alle Alarmglocken angehen, dass quasi die USA da in dem Fall dann nicht mehr zur NATO gehören aus Trumps Sicht. Mhm. So verbal ist da eine ganz klare Linie gezogen. Es gibt die USA und die NATO. Ja. Dann können wir darauf hoffen, dass die uns die weiterverkaufen. Wir können sie natürlich nicht zwingen, diese Waffen. Und dann haben wir ja noch dieses schöne Problem, dass wir natürlich dann die Ukraine möglichst auch mit eigenen Dingen unterstützen sollten, die wir vielleicht erstmal herstellen müssen. Das ist besser geworden. Haben wir vor 10 Tagen mit Christoph Gressel drüber gesprochen.
Ja.
Aber das ist bei weitem noch nicht an dem Punkt, wo es sein müsste, um da wirklich nachhaltig zu helfen, ne? Ohne USA dann.
Ja, ich meine, im Augenblick geht es schon. Zwar hat das Kieler Weltwirtschaftsinstitut herausgefunden, dass es eine deutliche Verringerung der Waffenlieferungen gegeben hat, aber ich habe so meine Zweifel, ob die Zahlen noch stimmen, weil im Augenblick wird gerade von der Bundesregierung überhaupt gar keine Zahlen mehr herausgegeben darüber, wie viele Waffen geliefert werden. Und bei diesen Waffen handelt es sich ja hauptsächlich um Artillerie, um Artilleriemunition, um gepanzerte Fahrzeuge. Während in dem, was ja wichtig ist, nämlich die Drohnenkriegführung, wir den Ukrainern überhaupt nichts geben können, sondern da sind die Ukrainer uns weit voraus. Und inzwischen wird ja schon mehr, glaube ich, mehr als ein Drittel aller Waffen, die die Ukrainer brauchen, in der Ukraine hergestellt. Also man muss da mal sehr vorsichtig sein mit solchen Äußerungen, wie sie hier vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut gerade gemacht worden sind. Das wird denn von einigen Journalisten so als in die Karte genommen, dass die Hilfe des Westens für die Ukraine nachlässt. Das ist nach meinen Informationen nicht der Fall. Aber wenn es wirklich so ausgehen sollte, dass wir in einem Abnutzungskrieg die Ukraine gegen Russland, die Ukraine alleine unterstützen wollen, dann müssen wir doch bei einigen Dingen sehr nachlegen. Es ist vor allen Dingen eine finanzielle Frage, wie man das ja finanziert. Da ist natürlich auch, sind die russischen Vermögenswerte, die in Europa geparkt sind und die im Augenblick ja blockiert sind, sind eine wichtige Größenordnung. Denn man muss ja sehen, alle europäischen Staaten sind hoffnungslos verschuldet und die Möglichkeiten, da nochmal eben was draufzulegen, sind begrenzt. Die USA sind im Übrigen auch hoffnungslos verschuldet. Das muss man hinzufügen. Und ja, unsere rüstungsindustriellen Kapazitäten wachsen auf, aber sie müssten eigentlich sehr viel stärker aufwachsen. Denn Russland mit seiner begrenzten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und seinen 140 Millionen Menschen produziert immer noch mehr Rüstungsgüter als ganz Westeuropa zusammen.
Immer noch?
Immer noch, ja.
Gut, das hatte ich jetzt in der Form so auch noch nicht wahrgenommen. Man kann da ja dann immer wieder über die Waffengattungen und so weiter diskutieren.
Ja, ne? Klar.
Aber das ist ja an für sich erstmal keine gute Nachricht, dass wir immer noch nicht auf dem Niveau sind, weil wir müssen ja nicht nur die Ukraine unterstützen, sondern wir müssen ja auch unsere eigenen Lagerbestände, die leergelaufen sind, auffüllen und wahrscheinlich auch neue Technik reinholen, uns weiterentwickeln, was Drohnenabwehr betrifft und so weiter. Also da ist ja viel zu tun.
Ja.
Das heißt, wenn wir noch nicht mal so weit sind wie die Russen, hinkt man mit jedem Jahr mehr hinterher. Ne?
Ja, nur die Russen sind natürlich jetzt an der Grenze angelangt, wo die wirtschaftlichen Kapazitäten erschöpft sind. Und nur an Russland interessiert das Putin nicht. Für ihn geht es darum, jetzt mit militärischer Macht so viele politische Veränderungen zu erreichen wie möglich. Aber die russische Wirtschaft ist schon ziemlich am Ende und ohne chinesische Unterstützung wäre Russland auch nicht in der Lage, diese Herausforderungen wahrzunehmen. Aber wir sind in Europa eben sehr langsam und wir sind auch nicht auf Kriegswirtschaft eingestellt. In Russland ist alles schon auf Kriegswirtschaft umgestellt. Das heißt, dort werden Firmen eben vorgeschrieben, was sie zu produzieren haben. Das machen wir bei uns nicht, sondern wir setzen auf die natürlichen Anschaffungsprozesse. Und es läuft ja auch. Also es läuft bei uns sehr gut und man merkt auch, dass das SAFE-Programm, das ist ein Finanzierungsprogramm der Europäischen Union für Rüstungsfinanzierung, das wird schon überzeichnet. Das heißt, es muss noch erhöht werden, weil mehr und mehr Staaten anfangen, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Und das wird in ein paar Jahren schon seine Wirkung haben. Aber im Augenblick ist das noch nicht so toll.
Es ist aber auch nicht gut koordiniert, oder? Sondern jeder macht da so sein eigenes Ding.
Na, ich denke schon, dass es koordiniert ist. Dafür haben wir ja die NATO. Ich meine, innerhalb der NATO gibt es Verteidigungspläne für die Ostflanke, Ostfront oder Ostflanke, sagen wir mal so. Und die werden ja abgearbeitet. Dafür müssen Beschaffungen gemacht werden. Das läuft im Augenblick. Ich würde nicht sagen, dass es unkoordiniert ist. Das ist ja Aufgabe dann der Nordatlantik-Organisation. Und solange die noch funktioniert, ist ja alles okay. Noch funktioniert sie mit den Amerikanern, aber wir müssen auch davon ausgehen, dass wir möglicherweise auch ohne die Amerikaner die NATO am Laufen halten.
Wenn das der Fall sein sollte, welche Lücken haben wir dann?
Ja, wir haben einige Lücken. Das ist in der Satellitenaufklärung, das ist im Transport, das ist in der Luftabwehr, in der Raketenabwehr und vor allen Dingen, das ist die größte Lücke, sind Raketen und Marschflugkörper, die tief in den russischen Raum hineinwirken. Ja, man kommt plötzlich wieder in das Denken des Kalten Krieges herein. Es ist leider unvermeidbar. Also diese weitreichenden Raketen mit 2.000 bis 3.000 Kilometer Reichweite, die besitzen wir nicht. Also die sind jetzt bestellt bei den Amerikanern und die sind auch gewillt, die zu liefern. Aber das geht alles nicht so schnell. Denn auch die amerikanischen Rüstungskapazitäten sind begrenzt. Das ist auch eine Folge der Deindustrialisierung der USA, die ja noch viel stärker ist als bei uns. Also da gibt es auch sozusagen natürliche materielle Grenzen. Ich sage mal so, die Lücken sind identifiziert und werden langsam aber sicher gefüllt. Aber das dauert Jahre. Aber man geht heute davon aus, dass es Jahr 27 wohl ganz entscheidend sein wird. Da haben die Amerikaner angekündigt, dass sie sich doch stärker aus der NATO zu dem Zeitpunkt rausziehen ziehen wollen und dass die Europäer Lücken füllen müssen. Und ich finde, das müssen wir angehen, müssen wir aufnehmen und müssen mit den Amerikanern auch Vereinbarungen treffen, wie deren Abzug und unser Aufwuchs sozusagen miteinander harmonieren. Das habe ich schon vor 2 Jahren gefordert, aber das hat auch wieder keinen interessiert. Man ist ja manchmal, wundert man sich manchmal, was in der Politik eigentlich so die Hauptakzente sind und was die eigentlich wirklich notwendigen Dinge sind. Und da klaffen manchmal doch erhebliche Unterschiede.
2 Jahre.
Ja.
2027.
Ja.
Also höchstens 2 Jahre, weil vielleicht ziehen sie ja auch Mitte 2027 die ersten Dinge ab. Also ist das denn überhaupt ein Zeitraum, wo man realistischerweise sagen könnte, da können wir irgendwas von kompensieren?
Ja, können wir schon. Es ist ja so, wir Europäer haben über 1,5 Millionen Soldaten unter Waffen. Das ist mehr, als Russland hat. Wenn mehr europäische Staaten Truppen der NATO assignieren, ja, also der NATO sozusagen zur Verfügung stellen, dann könnten wir doch bedeutend was machen. Es geht um den Ersatz von 70.000 Amerikanern. Die werden auch nicht alle auf einmal abziehen. Vor allen Dingen haben wir auch noch nächstes Jahr im November die Midterm-Wahlen in den USA. Und es sieht eigentlich alles danach aus, dass also die Republikaner nicht die Mehrheit in beiden Häusern behalten werden oder vielleicht nur in einem Haus. Das wird sich zeigen. Und dann haben wir auch wieder einen Kongress, der sozusagen ein Machtfaktor ist gegen Trump. Und dann kann sich auch wieder vieles anders gestalten. Also wir sollten mal die Zahl 27 aufnehmen und sollten überlegen, was wir machen können und was wir aufstellen können. Und das ist eine Aufforderung an viele Europäer, mehr Kräfte der NATO zu unterstellen, insbesondere was die Verteidigung an der Ostfront betrifft. Und das sollte für uns auch eine Aufforderung sein, die Aufrüstung stärker und schneller voranzutreiben und vor allen Dingen zusammen mit den Franzosen zu sehen, dass wir in den technologisch hochrangigen Bereichen, die Amerikaner im Augenblick nur alleine vertreten, dass wir dort Fortschritte machen. Das hat insbesondere was mit der Weltraumaufklärung zu tun. Da sehe ich auch, dass die Bundesregierung jetzt 35 Milliarden Euro für die Weltraumrüstung und überhaupt für den Weltraum aufwenden will. Das ist schon ein gewaltiges Zeichen, dass hier was passiert. Ob das bis 27 ausreicht, wissen wir nicht. Wir wissen aber auch, dass die Russen verdammt viele Schwächen haben. Das Institute for the Study of War hat letztes festgestellt, dass Russland nicht zu operativen Invasionsaktionen fähig ist. Das können sich Russen gar nicht mehr, weil die entsprechenden Mannschaften nicht mehr haben. Sie können einen Abnutzungskrieg in der Ukraine führen, aber mehr geht im Augenblick nicht. Das muss man auch alles mit einbeziehen. Also ich denke, Europa müsste in der Lage sein, sich selbstständig gegen Russland zu verteidigen. Und es müsste auch in der Lage sein, eine selbstständige nukleare Abschreckung zu haben. Und im Augenblick, finde ich, reichen die Abschreckungsfähigkeiten der Franzosen und Briten schon aus. Das sind immerhin 500 individuelle Nuklearwaffen. Also wenn Russland meint, es könnte Europa mit Kernwaffen angreifen, dann sollte Putin sich mal überlegen, was passiert, wenn Franzosen und Briten gar 400 Nuklearwaffen gegen Russland einsetzen. Dann bleibt da auch nicht mehr viel von übrig. Das müssen wir uns aber als Europäer jetzt nochmal versuchen, selber vor Augen zu führen, wie wir eine nukleare Abschreckung organisieren. Und anders als auf der Basis von Frankreich und Großbritannien können wir das nicht hinkriegen. Träume von deutscher oder polnischer Kernwaffenrüstung sind meines Erachtens illusorisch.
Ja, aber du klingst ja jetzt nicht so negativ, wie ich das so immer medial alles lese, dass wir quasi kurz vorm Untergang stehen, wenn Russland sich entscheiden sollte, uns anzugreifen. Aber das würde natürlich schon erfordern, und da sind wir dann wieder bei der Politik, dass wir sehr passgenau und zielstrebig die Sache jetzt entwickeln. Ne?
Ja.
Also auch mit Fristen, die wir uns setzen, wo wir sagen, bis da und da und da muss das und das erreicht sein. Jetzt würde ich dem Friedrich Merz bei aller Kritik, die ich vielleicht an ihm habe, nicht unterstellen, dass er blauäugig in Sachen USA war oder dass er sehr schnell in der Lage war, seine Sicht auf die USA zu ändern, als er mit Trump konfrontiert war. Das heißt, da würde ich dann wiederum ein bisschen Hoffnung sehen, dass zumindest in der Politik das richtige Denken da ist, um dann die richtigen Maßnahmen zu treffen. Da kann man dann vielleicht noch sagen, die SPD könnte das ein oder andere stoppen, was sinnvoll wäre. Aber da scheint es ja schon mal so ein richtiges Denken zu geben in der aktuellen Bundesregierung.
Ja, das sehe ich auch. Das ist ja viel besser als vorher. unter Scholz. Nur wie gesagt, es ist offensichtlich nicht die Bereitschaft da, sich oder war nicht die Bereitschaft da, sich mal mit der Ideologie der Trump-Administration zu befassen. Und das merkt man ja daran, dass jetzt diese Überraschung über diese nationale Sicherheitsstrategie so groß ist. Das ist halt mein Kritikpunkt. Man hätte sich ein bisschen früher damit befassen müssen, dann hätte man vielleicht manches anders gesehen. Aber der große Schock ist natürlich, wie sehr sich die USA oder die Trump-Administration auf die Seite Russlands schlägt im Ukraine-Krieg. Das ist eigentlich das ganz Schlimme und ich finde auch nicht gerade überraschende Moment, denn auch das hat Trump ja schon im Jahr 2024 deutlich gemacht. Anfang 2024 gab es ja einen monatelangen Stopp der amerikanischen Waffenlieferungen an die Ukraine. Den hat Trump ja damals über die Mehrheit im Repräsentantenhaus durchgesetzt. Trump hat offensichtlich eine, ich weiß nicht wie motivierte Neigung zu Putin und zu anderen autoritären Herrschern und denkt offensichtlich hauptsächlich in Kategorien von Geschäfte machen im Bereich der fossilen Brennstoffe. Und das ist natürlich nicht ein Präsident, der sich als Führer der freien Welt hier aufstellt, sondern er möchte den Friedensnobelpreis kriegen dafür, dass er sich irgendwie außerhalb der ganzen Dinge, der Konflikte stellt und dann irgendwas vermittelt. Aber tatsächlich sind seine Vermittlungen ja im Grunde genommen ziemlich unseriöser Natur.
Ja, also ich glaube, Thailand, Kambodscha, Kongo ist jetzt auch auseinandergebrochen. Ja. Gaza geht es nicht voran. Also das kann man ja ewig weiterführen. Das ist, ich würde das fast schon als Quatsch bezeichnen, was da läuft. Aber man kann ja natürlich trotzdem die Hoffnung haben, dass irgendwas Gutes bei rauskommt. Diese Russland-Neigung bei Trump ist ja durchaus entgegen dem Willen seiner Wähler. Ne? Also wenn man dann so in die Umfragen schaut, da hat man teilweise über 70% Zustimmung für Hilfen für die Ukraine. Ja. In USA, aber auch bei den Republikanern, also das ist ja eine ganz sonderbare Geschichte im Grunde, wo man allerdings auch wieder sagen kann, da besteht dann halt Hoffnung, wenn wir irgendwie durch diese Zeit durchkommen, sei es jetzt die Midterms oder die ganze Präsidentschaft, nur drauf setzen sollte man da vielleicht dann auch nicht, ne?
Ja, das ist richtig. Das ist nicht der Wille der Mehrheit der Bevölkerung und nicht der Republikaner. Nur er hat die republikanische Partei dermaßen im Griff durch seine Magerbewegung, dass sich da keiner zu rühren war. Also ich kann nur daran erinnern, wir hatten vor einem halben Jahr einen Resolutionsentwurf im Senat, den 80 Senatoren, 80 von 100, unterschrieben haben, in dem stärkere Sanktionen gegen Russland gefordert worden sind. Ich frage mich, was ist aus dieser Sanktion geworden, aus dieser Resolution geworden? Nichts. Gar nichts. Ja. Ne? Die lassen sich immer wieder von Trump an der Nase rumführen und ja... Warum ist Trump so russlandfreundlich? Ich weiß es nicht. Es gibt ja Leute, die meinen, dass er seinerzeit vom KGB oder vom FSB umgedreht worden sei oder eingekauft worden sei. Das glaube ich ist ein bisschen zu einfach gedacht, aber es gab ja schon 1987 Versuche, Trump zu beeinflussen. Und diese Beeinflussungsversuche haben offensichtlich Erfolg gehabt und man hat ihn sozusagen damals sehr umgarnt. Und es waren auch russische Oligarchen, die Trump in den 90er und den Nullerjahren vor einer Pleite bewahrt haben sollen. All das sind natürlich Indikatoren dafür, dass er eine gewisse Russlandfreundlichkeit hat, die doch sehr, sehr tief geht. Und hinzu kommt ja auch noch seine Verachtung für unsere Demokratien. Ich meine, das, was Putin in Russland gemacht hat, nämlich sich auf demokratischem Wege an die Macht zu setzen und dann diese Macht dauerhaft abzusichern, das ist ja eigentlich nichts anderes, als was die Ideologen, die neoreaktionären Ideologen, wie Curtis Yarvin oder andere, auch für die USA fordern. Also wahrscheinlich ist Putin für Trump auch durchaus ein Vorbild nach dem Motto, das ist jetzt ein machtvoller Mann und so will ich eigentlich auch werden.
Ja, also ich würde dem zustimmen in dieser Diagnose. Also ich glaube auch so diese ganzen Thesen, die da rumgeschwungen werden mit FSB und Co., das ist mir auch ein bisschen zu viel des Guten. Es ist aber, man sieht ja auch mehr davon, ne, dass er halt immer mit diesen starken Leuten sehr gut kann oder auch regelrecht den Kontakt sucht, sei es Tough Cookie Kim aus Nordkorea oder ne, Xi in China und so weiter. Also auch Modi mochte er ja eigentlich.
Ja.
Bis sie aneinander geknallt sind. Und jetzt hat man ja in dieser, ich habe das vorhin mal kurz erwähnt, in dieser erweiterten nationalen Sicherheitsstrategie, die wohl nicht veröffentlicht wurde, die aber diversen Medien vorliegt, da ist jetzt von einer sogenannten Core 5 die Rede, C5, also USA, China, Russland, Indien und Japan, was auch ein sehr interessantes Gemisch ist, das irgendwie zusammenkommen soll, um ja die G7 zu ersetzen zumindest mal oder vielleicht auch noch weitere Ideen, die er da hat. Es geht ihm, glaube ich, schon drum, so seinen eigenen Stempel auf diese Welt aufzubauen. Drücken, ne?
Ja, das ist so die Idee einer multipolaren Ordnung. Eine multipolare Ordnung heißt im Grunde genommen, dass es vier oder fünf Pole gibt, würde ich eher sagen drei oder zwei Pole, die dann ihre Umgebung sozusagen sagen können, was sie zu tun haben oder sich sozusagen an ihre Nachbarstaaten kujonieren bis zum geht nicht mehr. Das ist im Grunde genommen das Verständnis von Putin und von Xi, was Multipolarität bedeutet. Das heißt im Grunde genommen, dass es Einflusszonen von Großmächten gibt, innerhalb derer sie tun können, was sie wollen. Und sie können sicher sein, dass die anderen Großmächte sich da nicht einmischen. Das ist ein Konzept, welches schon Karl Schmidt, ich sag mal so der Jurist der Nationalsozialisten, 1941 geschrieben hat. Damals hat er gefordert, dass also internationale Ordnung nur dann bestehen kann, wenn es gegenseitig akzeptierte Großräume gibt, innerhalb der große Reiche machen können, was sie wollen. Und das hört sich natürlich für kleinere Nationen an wie eine nicht gerade sehr schöne Zukunft. Und das wäre es auch genauso. Also diese Idee der Core 5 wird meines Erachtens nicht funktionieren, weil mehrere dieser Core-Staaten wie Indien und
China und Japan.
China, Japan, Indien überhaupt nicht miteinander kooperieren. Und im Grunde genommen Russland ein völlig aufgeblähtes Militär Potenzial hat, aber wirtschaftlich überhaupt kein großes Potenzial hat, außer dass es Energie liefern kann. Also diese C5 bewegen sollen, das weiß ich nicht.
Aber es erklärt zumindest, warum diese Bestrebungen da sind und warum er so handelt, wie er handelt. Ne? Also in einer etwas besseren Variante als der FSB hat ihn gekauft.
Ja, das ist richtig. Man soll nicht unterschätzen seinen eigenen Beitrag zu dieser etwas diffusen Ideologie oder den Beitrag von Leuten, die ihn beeinflusst haben. Und da zählen eben auch so Milliardäre wie Peter Thiel dazu, der ja nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, sondern sich auch wirklich sehr viel Gedanken gemacht hat, politische, theoretische Gedanken. Die müssen wir nicht unbedingt teilen, aber er ist zumindest einer, der sich eben auch über ideologische Dinge geäußert hat und über Rechtsstaatlichkeit und über Demokratie. Und dahinter steckt eben dieses libertäre Denken. Und libertäres Denken heißt, dass der Staat so klein wie möglich sein soll, dass er sich eigentlich nur auf die innere und äußere Sicherheit konzentrieren soll und alles andere der freien Wirtschaft überlässt. Das Denken steht dahinter und also ich muss sagen, Russland ist überhaupt gar kein Beispiel dafür, sondern Russland ist ein Beispiel einer Kleptokratie, in der sich eine sogenannte Elite aus Geheimdienstleuten selber bereichert und die ganze Wirtschaft kontrolliert. Aber das ist für jemanden wie Trump offensichtlich von zweitrangiger Natur, denn so ein richtig durchgehender Ideologe ist er auch nicht. Aber das ist die Ideologie, die meisten Leute vertreten, die ihn beraten und die um ihn herum sind. Ich glaube, er selber ist nicht in der Lage, eine kohärente Ideologie zu entwickeln. Das ist einfach nicht sein Ding.
Also man sieht das ja an diesen Friedensplänen. Also ich glaube, über den 28-Punkte-Plan für die Ukraine brauchen wir vielleicht jetzt nicht mehr reden, weil der in gewisser Art und Weise sicherlich einerseits Geschichte ist, andererseits aber Trump weiterhin dessen Kernidee verfolgt. Aber man sieht darin ja schon das Bedürfnis, einerseits die Ukraine als Wirtschaftsraum für die USA zu erschließen, bei der sie ein paar Probleme lösen können, wie seltene Erden und Co. Hm. Und andererseits so eine Art Partnerschaft mit Russland. Und mir ist gestern aufgefallen, der Kreml hat gestern, Peskov, von diversen Partnern in Sachen des Friedensvertrages geredet und dann auch explizit die USA erwähnt. Also seitens des Kremls hat man wohl scheinbar gerade das Gefühl, nicht mehr die USA als Feind oder als Kontrahent zu begreifen, sondern tatsächlich sich schon in der Partnerschaft zu wähnen. Oder ist es Propaganda? Muss man bei Peskov ja mal ein bisschen aufpassen.
Ja, also ich würde da vorsichtig sein. Die USA sind für Russland und China der Hauptgegner. Nur sie haben im Augenblick Glück, dass im Weißen Haus jemand sitzt, der das alles ganz anders sieht und der irgendwie aus welchen Gründen auch immer mit Russland eine Partnerschaft eingehen will. Und der meint, wenn man mit Russland wirtschaftliche enge Beziehungen hat, dann wird das den Frieden fördern. Es ist genau der gleiche Irrtum, den deutsche Regierungen für 20 Jahre lang erlegen waren. Und offensichtlich macht Trump jetzt den gleichen Fehler und wird wahrscheinlich auch genauso irgendwann mal enttäuscht werden. Denn Russland, wie gesagt, ist nicht ein Modellland libertären Denkens, sondern es ist im Grunde genommen eine gefährliche Autokratie, die ihre inneren Probleme in äußere Gewalt umsetzt. Das stand übrigens auch schon in der nationalen Sicherheitsstrategie der ersten Trump-Administration drin. Aber davon weiß er heute nichts mehr oder will er nichts mehr wissen. Aber wir Europäer müssen uns mit dieser Situation im Augenblick abfinden und müssen sehen, dass wir das Beste daraus machen.
Würde das denn im Zweifelsfall bedeuten, den USA zu sagen, nö Leute, euer Friedensplan ist Mist, wir machen, sehen das anders und machen hier weiter?
Ja, das ist im Grunde die Entscheidung, die anliegt. Das heißt, die Europäer werden irgendwann zu dem Punkt kommen müssen oder werden zu dem Punkt kommen, wo sie sich entscheiden müssen, entweder auf einen, ich sag mal, einen schmutzigen Deal einzulassen, der in den 28 Punkten klar enthalten ist, oder zu sagen, ihr könnt ja Friedensverträge machen, so viel ihr wollt, aber wir werden die Ukraine weiter alleine unterstützen. So weit sind wir noch nicht, weil es wird jetzt ja gerade wieder versucht und morgen ist ja in Berlin ein Treffen angesagt, eine gemeinsame westliche Position zu finden mit den USA. Ob das möglich sein wird, weiß ich nicht. Ich meine, Trump hat ja heute gesagt, er weiß noch nicht, ob er jemand dahin schicken wird zu dem Treffen. Und ich befürchte,
ja, keine Zeit verschwenden.
Ja, keine Zeit verschwenden. Und wenn sozusagen morgen kein Amerikaner dabei ist, dann sollten wir uns wirklich Gedanken darüber machen, ob wir nicht alleine mit der Ukraine diesen Krieg durchstehen. Nur das erfordert Investitionen bei uns und eine Risikobereitschaft, die ich derzeit noch nicht bei der Bundesregierung in Frankreich oder in London sehe.
Das wollte ich gerade fragen. Also wir beide würden wahrscheinlich sagen, ja klar, macht's. Das ist ja, es ist die beste Variante für Europa, weil so ein komischer Friedensplan, das ist ja noch nicht mal ein Vertrag, ist ja erstmal nur ein Plan. Ob man ihn nur Friedensplan nennen möchte oder nicht, sei nochmal dahingestellt. Aber das ist ja kein Fundament für etwas Nachhaltiges. Das verschafft dem Putin höchstens Zeit. Nichts in der Ukraine ist gesichert. Das bringt sie eher in Rückenlage. Ja. Und Putin kann dann, also wenn es ja wirklich alles noch so umgesetzt wird bis zu einem gewissen Punkt, kann dann jederzeit da fröhlich weitermarschieren. Ne?
Ja, ganz so einfach ist es auch nicht. Aber es ist halt, wenn diese 28-Punkte-Plan umgesetzt wird, da sind zwar Sicherheitsgarantien drin, aber die sind sowas von unklar. Und da steht dann also drin eine Formulierung wie in Artikel 5 des NATO-Vertrages. Nur dieser Artikel 5 ist eben so formuliert, dass jeder amerikanische Präsident sagen kann, naja gut, ich mache was oder ich mache nichts. Und nehmen wir dann mal den Fall an, dass Russland in Estland das Gebiet Narva besetzt, ja. Und was machen denn die Amerikaner? Schicken sie da Truppen hin oder schicken sie Witkow nach Moskau? Und ich würde vermuten, dass eher Herr Witkow dann wieder in Moskau auftaucht. Und das sind die Probleme, mit denen wir Europäer uns im Augenblick rumschlagen müssen. Es ist auch die Frage, verbindet Trump die Zustimmung zu einem, ich sag mal, diesem ursprünglichen Plan mit der Drohung, ansonsten sich aus der NATO schon früher zurückzuziehen? Das kann durchaus sein. Also sozusagen, wir Europäer haben die Option zu sagen, wir unterstützen jetzt die Ukraine allein und dann kann Russland und die USA so viele Friedenspläne machen, wie sie wollen. Aber die Frage ist, was ist das Risiko dabei? Welche Risiken gehen wir ein, die möglicherweise nicht nur die Ukraine treffen, sondern uns auch selber? Ja, was passiert, wenn die Europäer diesen auf 20 Punkte herabgestuften Friedensplan von Trump dann doch ablehnen und sagen, ja, wir unterstützen die Ukraine jetzt genau. Was passiert denn? Was passiert, wenn dann Russland vielleicht versucht, in Estland oder Lettland kleine Gebiete zu besetzen? Wie gehen wir damit um? Können wir dennoch auf die Amerikaner setzen? Das ist die große Frage, die wir im Augenblick mit uns selber ausmachen müssen und die wir beantworten müssen.
Ich würde mich da null auf Trump verlassen. Mhm. Ich glaube nicht, dass er uns, Vulgo Europa, da helfen würde.
Ja. Gut.
Aber eine ganz praktische Frage wäre ja vielleicht auch, wenn wir diesen Weg gehen, dass wir als Europa die Ukraine unterstützen. Du hast ja vorhin schon erwähnt, also ein Atomschutzschild können wir vielleicht noch selber zur Verfügung stellen innerhalb Europas. Aber würde man das dann auf die Ukraine ausweiten? Wäre mal so eine erste praktische Frage, ja, wo ich schon glaube, es heftige Debatten gäbe.
Ja, das würde, glaube ich, keiner in Europa tun. Da fängt schon eins der ersten Probleme an. Also ich befürchte, dass Europa einknicken wird und dann eine leichte Variante des Friedensplans von Trump doch durchgesetzt wird, weil Trump sagt, ich will das jetzt endlich zum Abschluss bringen und wir Europäer nicht den Mut haben zu sagen, wir übernehmen die Sache jetzt selber.
Gerade dann, wenn er noch mit dem NATO-Austritt droht.
Ja, nicht NATO-Austritt, sondern sozusagen Rückzug aus der NATO. Ja? Der NATO-Austritt würde eine Zweidrittelmehrheit im Kongress erfordern und die kriegt er nicht zusammen. Aber er kann sich ja aus der NATO zurückziehen oder, wie gesagt, Artikel 5 der NATO, des Nordatlantikvertrages überlässt dem amerikanischen Präsidenten ja immer die Entscheidung, was er tut im Falle einer Aggression auf ein anderes Mitgliedsland. Und das kann bedeuten, die Entsendung von Truppen oder Angriffe, es kann aber auch bedeuten, dass man gar nichts tut. Und das ist eben das Problematische mit Artikel 5 des Nordatlantikvertrages.
So, da ist der leichte Optimismus jetzt aber doch dahin, den wir vorhin aufgebaut haben. Weil ich halte das jetzt nicht für sehr unwahrscheinlich, dass wir tatsächlich an den Punkt kommen. Und ich glaube auch, dass Trump alle seine Karten, wie er das ja immer so schön nennt, die er hat, dann auch auf den Tisch legt und sagt, so Jungs, eure Entscheidung. Also das traue ich ihm schon zu.
Ja, ich denke mal, dass die Veröffentlichung der nationalen Sicherheitsstrategie zu diesem Zeitpunkt durchaus diesen Effekt hat. Das heißt, es ist sozusagen eine indirekte Androhung, wenn er jetzt nicht mitspielt bei diesem Friedensprozess in Sachen Ukraine, dann zeigen wir euch mal, wo der Hammer liegt oder dass wir auch ganz anders können. Auch die angeblichen Äußerungen über die längere Fassung, wo wir alle nicht wissen, ob das stimmt und ob so. Aber man streut solche Informationen und die haben natürlich ihre Auswirkungen und führen bei Politikern wie Merz oder Starmer oder Macron natürlich zur Überlegung, können wir das riskieren und stehen wir dann plötzlich alleine da, wenn es dann einen russischen Angriff dieser Art gibt. Zu mehr Angriffen sind die Russen gar nicht in der Lage, das muss man auch hinzufügen. Sie können eben mit, was weiß ich, kleinen Einheiten mal versuchen, Narva einzunehmen, wo die Bevölkerung sowieso zu 90% russischsprachig ist und wo sie auch keinen großen Widerstand erwarten würden. Und dann ist die Frage, ja, geht man militärisch dagegen vor oder nicht? Eine solche Situation kann relativ schnell eintreten.
Jetzt dürfen wir bei dem Ganzen natürlich nicht die Ukraine vergessen. Die hat ja auch noch ein Wörtchen mitzureden und ich glaube, auch das wird dann wiederum die Europäer beeinflussen, weil also Zelensky hat jetzt, nachdem Trump gesagt hat, es gibt ja keine Wahlen, hat Zelensky dann gesagt, naja, dann machen wir halt eine Abstimmung über die Gebiete. Dann gibt's eine Wahl. Also es war, fand ich, einen ganz netten Konter gegenüber Trump. Jo. Es hat natürlich eine Note. Also wenn dann die Ukraine sagt, nee, wir kämpfen weiter, dann kann Europa ja im Grunde auch nicht wirklich sagen, ja, wir machen das jetzt wie der Trump, sondern dann ist man ja irgendwie auch gefangen, die Ukraine zu unterstützen, weil sonst wären die eigenen Probleme nur noch größer.
Naja, es kommt jetzt auf Zelensky an, wie weit er bereit ist, nachzugeben. Und das werden wir sehen. Ich befürchte, da kommt nichts Gutes bei raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch wenn es morgen in Berlin eine gemeinsame europäisch-ukrainische Position gibt, wenn Trump dagegen ist und Putin sowieso, dann ist das alles für die Katz gewesen. Und dann kommt Trump wieder und sagt, ja, ich habe hier meine 28 Punkte, da können wir noch ein bisschen was drum rumfummeln. Aber der entscheidende Punkt ist ja die Nichtmitgliedschaft in der NATO. Das ist die Beschränkung der ukrainischen Rüstung und das ist vor allen Dingen die Abtretung der gesamten Provinz Donetsk an Russland, die ein großes Problem sind. Und die Amerikaner versuchen das ein bisschen zu versüßen mit dem Atomkraftwerk Saporischschja. Aber das ist im Grunde nur Kleinzeugs, kleinteilig im Vergleich zu der geforderten Abtretung von Territorium, in dem die Ukrainer ihre Hauptmilitärmacht konzentriert haben. Das muss man auch sagen.
Das heißt also, um es vielleicht mal jetzt zum Schluss runterzubrechen, die beste Strategie, die Europa im Grunde aktuell fahren kann, ist auf Zeit zu spielen. Mhm. Und während dieser Zeit, die man sich vielleicht irgendwo noch erkaufen kann, wie groß auch immer oder klein auch immer sie ist, möglichst viel für das eigene Dasein tun.
Ja, das ist richtig. Nur das hat Trump auch schon durchschaut und wird ja immer ungeduldiger. Nicht? Er ist immer ungeduldiger und will das jetzt alles lösen. Und das ist natürlich auch gefährlich. Also ich weiß nicht, ob unsere Strategie, Zeit zu gewinnen, was bringt. Im Augenblick läuft es ja darauf hinaus, Trump zu demonstrieren, dass wir natürlich auch den Frieden wollen, klar. Nicht? Aber dann werden immer wieder Punkte eingefügt in die Friedenspläne, die für Putin nicht akzeptabel sind und die dann für Trump auch nicht akzeptabel sind, weil er will sich nicht mit Putin verderben und Putin kann im Grunde genommen sitzen und warten, dass sich die Europäer und die Amerikaner untereinander zerstreiten und hat das Gefühl, die Zeit läuft für ihn. Das ist zumindest sein.
Und da hat er ja auch recht.
Ja, das kann sein, aber es gibt eben auch Leute, die sagen, Moment mal, also irgendwann bricht in Russland die Sache zusammen, weil die russische Wirtschaft ist völlig überdehnt. Ob das mit der Neurekrutierung von Soldaten immer gut geht, die brauchen ja jeden Monat 30.000 neue Soldaten, weil sie Ausfälle von 30.000 haben. Ob das immer gut geht und ob das Geld auch immer da ist, die werden ja wirklich fürstlich bezahlt. Die kriegen $40.000, wenn sie einen Vertrag abschließen und da $3.000 im Monat. Das ist natürlich für viele arme Russen, oder von denen gibt es verdammt viele, eine interessante Sache. Aber irgendwann ist das Potenzial auch nicht mehr da.
In dem Sinne, Joachim Krause, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, dort alles weitere. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächstes Mal.
Das war Foreign Times, Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.